Hallo, erstmal vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Ich werde gleich etwas zu Operating Support Systems sagen, die heutzutage eine neue Technologie darstellen im Bereich von Carriern, ISPs und Telcos. Ich werde eine kurze Einleitung zu dem Thema geben und werde einfach ein paar Dinge mal aufzeigen, die mir während meiner Arbeit mit diesen Systemen, kann man mich verstehen? Allgemeines Kopfnicken. Okay, die während meiner Arbeit mit diesen Systemen mir einfach aufgefallen sind. Und einfach mal so ein paar Gedanken, Anrisse geben, wie das heutzutage aussieht bei den Carriern, was da passiert. Also es geht weniger um eine rein technische Sicht, also wie diese Systeme komplett aufgebaut sind, sondern vielmehr, was passiert eigentlich im Hintergrund bei einem Carrier, wenn wir eine Dienstleistung bei dem beantragen? Was passiert da mit den Daten? Wie werden Dienste freigeschaltet? Wie wird das gehandelt? Okay, Fragen jederzeit gerne und willkommen. Während dem Vortrag, nach dem Vortrag bin ich also auch gerne bereit, Fragen zu beantworten. Und frei von der Leber weg. Gut, erstmal möchte ich mich persönlich vorstellen. Mein Name ist Carlos Heller und ich bin zurzeit 36 Jahre alt, bin schon einige Zeit in der IT-Szene tätig, also prinzipiell seit 1984 als Hobby und seit den Anfang der 90er Jahre eigentlich professionell. Das heißt, ich habe verschiedene Softwarepakete erstellt, Betriebsdatenerfassung, dann waren Wirtschaftssysteme, Projektmanagement-Geschichten. Und bin irgendwann studieren gegangen in Jülich. Biomedizinische Technologie habe ich da gemacht und bin da auf das Internet und auf die Unix-Welt eigentlich gestoßen. Dann habe ich 1996 in Brühl bei Köln einen kleinen regionalen ISP selber aufgezogen aus eigenen finanziellen Mitteln. Es war damals gar nicht so einfach, weil alles verdammt teuer war, also von den Dienstleistungen, die man einkaufen musste, über die Hardware. Und bin eigentlich dann 1999 mehr oder weniger aufgekauft worden, oder man hat das Unternehmen gekauft, die Kunden. Und ich bin gewechselt nach Frankfurt zu einem TK-Unternehmen, die Colt Telekom, werden vielleicht einige kennen. Und habe da einige Zeit als Systemingenieur gearbeitet, wobei meine Hauptaufgabe da eigentlich war, Systemintegrationen durchzuführen, sprich im Backbone-Bereich neue Services anzubieten, Access-Router zu konfigurieren, das Backbone-Netz mit aufzubauen. Und einfach auch Kundensupport zu machen. Darunter ist unter anderem auch der komplette Callout für Deutschland gefallen. Das heißt, wenn Störungen vorgelegen haben, dann riefen die Kunden halt einfach an und haben gesagt, wir haben das und das Problem, können Sie uns bitte helfen. Da war unter anderem auch einer meiner Hauptaufgaben, Integration von einer Applikation, die Domain-Management gemacht hat. Das war eigentlich so mein erster Kontakt mit diesen Systemen, also mit Service-Delivery-Systemen. Und diese Applikation habe ich damals mit recht einfachen Mitteln quasi nebenher gemacht, neben dem Tagesgeschäft in PHP und MySQL und habe also so meine ersten Erfahrungen eigentlich gesammelt, wie solche Prozesse in einem Unternehmen aussehen und wie da mit Daten eigentlich umgegangen wird. Danach bin ich von dem Systemingenieursjob bei Colt in ein ISC gegangen, das auch Colt gehört, habe dieses ISC dann vom Operationals-Betrieb her geleitet, habe also dafür gesorgt, dass neue Systeme implementiert wurden, Kunden ihre Rechner ins Center stellen konnten. Auch da wieder der 24-Stunden-Support mit dem Monitoring der entsprechenden Geräte. Und bin dann gewechselt vor anderthalb Jahren zu einem Unternehmen in Offenbach, erst ansässig in Frankfurt, die IP Value nennt sie sich. Und habe da dann maßgeblich eigentlich, klar, ich war der erste Angestellte, am Aufbau eines OSS-Systems mitgewirkt, das nicht nur einzelne Services freischalten kann, sondern im Prinzip alle Bereiche in einem Unternehmen berührt. Das heißt, es kann nicht nur Dienste freischalten auf technischer Ebene, sondern es hat auch ein Contract Management, es hat ein SLA-Management, also Service Level Management, es kann also Transaktionen kontrollieren, es kann sich selber monitoren. Und das ganze System ist von mir eigentlich in den funktionalen Einzelheiten beschrieben worden. Also welche Funktionen braucht ein Carrier in so einem System, um heutzutage überhaupt noch überleben zu können? Und das hört sich jetzt sehr hochgestochen an. Es sind aber eigentlich immer wieder die Basistechnologien, wo es dran hapert. Das fängt an bei einem ganz normalen DNS-Server. Das geht über ein E-Mail, über einen Web-Server. Das geht über POP3-Accounts, Quotas etc. pp. Also diese Dienste einzurichten und freizuschalten. Und eine der maßgeblichen Aufgaben da war es eigentlich zu sagen, welche Technologie nehmen wir? Man hätte verschiedene Sachen machen können, dass man sagt, wir nehmen einen proprietären Standard, den wir selber entwickeln, den sehr wahrscheinlich kein Mensch von einem kleinen Unternehmen gekauft hätte. Was haben wir also gemacht? Wir haben uns umgeguckt und haben gesehen, dass es einen Standard gibt, der von Sun ins Leben gerufen wurde, der sogenannte OSSJ-Standard. Dieser Standard geht eigentlich hin und definiert APIs zu Systemen und also im Prinzip generalisiert er Systeme, dass ich als Customer Care Manager oder als Projektleiter oder als Produktmanager eigentlich mit der technischen Administration neuer Produkte nichts mehr zu tun habe, sondern meine Systeme sprechen immer mit der gleichen Schnittstelle, egal welches Gerät dahinter verborgen ist. Okay, was ist eigentlich das Ziel dieses Auftrages oder dieses Vortrages? Also mein Ziel ist es jetzt nicht, OSS-Systeme zu verteufeln, das wird an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit rauskommen, sondern mein Ziel ist es eigentlich mal aufzuzeigen, wie sorglos bei ISPs oder Carriern mit Daten, die Nutzer verursachen oder die über Nutzer erhoben werden, umgegangen wird. Das ist stellenweise mehr als verantwortungslos, was da passiert, also was ich in meinen Tätigkeiten auch gesehen habe und grenzt also schon wirklich an Daten, ja, an der Verletzung des Datenschutzgesetzes. Das ist also das Inhaltsverzeichnis, ein Teil davon habe ich jetzt schon gesagt, was gleich noch alles kommen wird. Ja, Next Generation Operating Support Systeme. Was machen die? Die helfen bei der Integration neuer Produkte, die bestehen aus verschiedenen Services. Also ein Produkt ist, sagen wir mal, ein Bundle DSL Secure, das heißt, ich kriege eine DSL-Leitung, von mir aus mit einer Domain dazu, mit einem POP3-Account, wie es heute von jedem Carrier eigentlich angeboten wird. Diese Systeme helfen weiterhin bei der Erstellung der Geschäftsprozesse. Das heißt, wenn in einem Unternehmen ein Auftrag reinkommt, was passiert dann eigentlich? Der läuft ja durch verschiedene Abteilungen und Instanzen. Diese Prozesse sind in den Systemen abgebildet. Dann helfen die Systeme natürlich auch, die Abrechnungsdaten, wenn Services zum Abrechnen bereitgestellt werden, diese Daten zu ermitteln und den entsprechenden Billing-Systemen zur Verfügung zu stellen. Was sie noch machen ist, sie reduzieren die laufenden Kosten bei einem Carrier, weil man sich doch den ein oder anderen Systemingenieur nachher sparen kann. Dann optimieren sie natürlich Ressourcen. Das heißt, wenn ich ein Netzwerk habe, wo ich kein vernünftiges Inventory Management und Resource Management habe, habe ich horrende Kosten, weil ich ständig neue Hardware und ständig neue Leute ankaufe. Und das kann ich mit so einem System auch in nicht unerheblichem Maße drücken. Ja, und dann haben sie meistens Standardschnittstellen und Standarddatenformate, wenn sie an den NGOS-Standard angelehnt sind. Wie sehen diese Systeme im Real Life aus? Das sieht jetzt sehr, sehr kompliziert aus und sehr unstrukturiert, ist aber in Wirklichkeit ganz einfach. Das heißt, wenn wir mal von links nach rechts gehen, sehen wir links, hat der entsprechende Mitarbeiter in einem Unternehmen einen Browser oder eine Legacy-Applikation hat eine entsprechende Schnittstelle. Diese Schnittstelle wird meistens an die Workflow-Engine angeflanscht oder an den Order-Manager. Was ist die Workflow-Engine? Die Workflow-Engine weiß, welche Prozesse wann zu starten sind und wie diese Prozesse aussehen, um entsprechende Produkte freizuschalten. Von da haben wir halt den Order-Manager, der das Ganze ja in Zeitschichten eigentlich einteilt. Das heißt, wenn ich große Aufträge habe, wie zum Beispiel ein Kunde wechselt zu mir, der mehrere tausend Domains hat, muss ich so eine Spitzenlast ja nicht unbedingt zur Tageszeit beim DENIC umdelegieren, sondern das kann ich auch in Zeiten machen, wo meine Ressourcen eigentlich ja mehr oder weniger idle sind. Dann habe ich einen sogenannten SA-API-Manager für ja, Geräte oder Software, die prinzipiell über keine Schnittstelle verfügt oder für Geräte, wo ich keine Schnittstelle darauf implementieren kann, sprich auf Routern oder auf sonstigen Endgeräten in der Regel. Das heißt, ich kann schlecht auf dem Cisco-Router eine Engine aufspielen, die mein Application-Server bedient. Wenn wir dann runtergucken zu den einzelnen Diensten, die auf Servern laufen, habe ich eine Schnittstelle in Form von einer kleinen Java-Applikation, die sich links an meinen Order-Manager konnektiert, über einen Java-Messaging-Bus und rechts mit dem entsprechenden Service spricht. Das heißt, diesen Service dann konfiguriert, wenn der Auftrag reinkommt. Das kann man jetzt beliebig für viele Services machen. Das fängt also bei POP3, DNS, Mail, Quotas und so weiter an und zieht sich eigentlich durch alle Services im Bereich eines Carriers durch. Gibt es Fragen dazu? Ich sehe so viele erstaunte Gesichter. Okay. Wenn man OSS-Systeme hat, dann muss man also OSS-Systeme auch irgendwie managen. Und das ist jetzt eigentlich mal mehr so ein Fallbeispiel. Ich habe so ein System. Was passiert, wenn dieses System zum Tragen kommt? Wenn dieses System zum Tragen kommt, verhindere ich eigentlich, dass 80% langweiliger Arbeit Fehler verursachen. Das heißt, mein Systemadministrator sitzt in der Regel 8 bis 10 Stunden pro Tag und konfiguriert einen DNS-Server und macht Fehler. Und was diese Fehler eigentlich dann auswirken, kommen wir gleich noch zu. Das sind in der Regel menschliche Fehler, Standardkonfigurationsfehler. Das heißt, ich habe einen Webserver, habe das Index-Browsing per Default angelassen, habe Standardpasswörter auf dem Server zurückgelassen. Ich habe ein Versagen der Systemsicherheit, das heißt, ich habe vergessen, Patches aufzuspielen bei der Neuinstallation von dem Server und Software-Wartungsfehler einfach. Das kann man auch wiederum beliebig weiterführen. Und ja, wenn wir uns jetzt diese Services angucken, ich muss mich entschuldigen, ich habe ein Kapitel leider übersprungen, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Und zwar sehe ich gerade der Austausch zwischen den verschiedenen Systemen. Das heißt also, wenn ich mir die Architektur nochmal in den Kopf zurückrufe, diese Systeme unterhalten sich ja miteinander. Und der Austausch dieser Nachrichten findet über einen Java Messaging Bus statt. Und dieser Java Messaging Bus ist im Prinzip so gestaltet, dass mein Order Manager und meine Applikation über Topics miteinander reden. Das heißt, eine Order kommt vom Order Manager runter, wird auf den Bus gelegt und die entsprechende Applikation bekommt mit, dass sie einen Auftrag zu erfüllen hat. Und diese Aufträge werden nach Erfüllung über ein Event, das ist ein entscheidender Unterschied, zurückgemeldet. Das heißt, es ist eine Art Broadcast, der da stattfindet. Das Nachrichtenformat selber ist eigentlich pur XML. Und sobald der User also die Daten für den Auftrag vollständig in das System eingegeben hat, werden diese Daten halt aufgrund der Produktinformation aufbereitet, eventuell mit Zusatzdaten versehen. Was sind Zusatzdaten? Zusatzdaten können also Daten sein, unter anderem freie Ressourcen, Portbelegungen, IP-Adressen etc. pp. Und dann übernimmt die SA API die syntaktische Umsetzung des Auftrags in konkrete Befehle, um diesen Dienst freizuschalten. Okay, OSS-Systeme und Security ist ja eigentlich das Thema. Also gibt es nochmal Fragen dazu? Okay. Wenn diese Systeme arbeiten, transportieren die natürlich Daten. Das heißt, diese Daten können auch auf Systeme übertragen werden, die im Internet stehen. Logisch, mein E-Mail-Server muss ja von außen erreichbar sein. Das heißt, diese Systeme sind prinzipiell verwundbar. Und diese Systeme, wo sind die Sicherheitslücken eigentlich zu suchen? Die kann man eigentlich kategorieren. Einmal in interne Sicherheitsprobleme, das heißt Java, Messagebus, Sicherheitslücken. Dann mangelnde und fehlende Authentifizierung für die Applikation selber. Das heißt, weiß eigentlich mein Client da hinten, dass die Applikation, die eine Order ausgelöst hat, die Applikation ist, die sie vorgibt? Oder kann das auch von außen kommen? Dann natürlich ganz klar, internes Sicherheitsproblem ist Buggy Code, wie überall. Dann habe ich externe Sicherheitsprobleme. Externe Sicherheitsprobleme kennt jeder selber. Die kategorieren sich in mangelnde Customer Healthcare Interfaces. Das heißt, ich habe irgendwo eine Applikation laufen, entweder ein Browser-Interface oder eine Java-Applikation. Die hat logischerweise alle Sicherheitslücken. Dann habe ich auch da wieder in der Regel schwache Authentifizierung der Kundendaten. Das heißt, es wird sehr oft mit einer Basic-Authentifizierung gearbeitet, wenn der User sich einloggt. Oftmals so simple Sachen wie HTTPS wird vergessen anzuschalten beim Carrier selber. Und dann natürlich die Sicherheitslücken in den Serverdiensten. Das heißt, im Dienst wie einer Sendmail-Applikation, wie einem Bind oder einem TinyDNS selber. Dann habe ich natürlich noch andere Sicherheitsprobleme, das ist menschliches Fehlverhalten, ganz klar, und Social Engineering, das kennt jeder. Das heißt, Preisgabe von Nutzerdaten, einfach aufgrund von schlecht geschulten Mitarbeitern. Okay, diese Sicherheitsprobleme, wie wirken die sich im Einzelnen aus? Also wenn wir zurückgehen zu den internen Sicherheitsproblemen, kann man eigentlich sagen, wenn verteilte Systeme miteinander reden, verlangt die Kommunikation eigentlich, dass sie sicher ist. Und meiner Meinung nach lassen sich die internen Sicherheitsprobleme mit den heute bekannten Mechanismen eigentlich sehr gut lösen. Als erste Maßnahme sollten Sachen wie HTTPS, SSH, SSL und so weiter zum Einsatz kommen, weil die relativ unabhängig von der da drauflaufenden Applikation sind. Relativ unabhängig. Wenn ich jetzt solche Systeme habe, dann muss ich die, wie gesagt, managen. Und das Management von diesen Dann diese fällt natürlich weiter an die Manipulation von Services. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn ich Services manipuliere? Das heißt, ich kann Domainbestellungen manipulieren, ich kann Zugang zu Postfächern manipulieren, FTP-Server, ich kann personenbezogene, persönliche Daten manipulieren und vorhandene Servicelieferungen oder Bereitstellungen kann ich verhindern und ich kann service-relevante Parameter einfach verändern. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Einzelnen angucken, was passiert da in einem Unternehmen? Also wenn ich mir vorstelle, dass ein Unternehmen mit mehreren tausend Domain-Registrierungen pro Tag nicht merkt, dass sie von jemandem falsche Daten untergeschoben bekommen, dann haben die ein echtes Problem. Das heißt, wenn ich als relativ guter Hacker, sage ich jetzt mal, einen Nameserver von denen aufbreche und auf dem Nameserver einfach in diesem kleinen Wrapper, der für diese Service Activation API zuständig ist, Fehler einbaue. Das heißt, anstatt dass ich dass die Service Activation API auf die Kundendaten hört, registriere ich die Domain auf mich selber. Der Trick an der Sache ist, bei der heutigen Implementierung rennen hinter dieser Service Activation API ganz simple Perl- oder Python-Scripts oder sonstige Ticket-TK oder was auch immer da ist. Das heißt, ich kann diese Domain-Daten im Prinzip auf mich umbiegen. In der Regel ist es so, eine Domain-Registrierung dauert 3 Tage. Wenn ich das mal 1000 Bestellungen pro Tag hochrechne, hat der Carrier ein echtes Problem. Das heißt, ich kann dem Unternehmen hier eigentlich empfindlich schaden und natürlich auch dem Endbenutzer. Wenn ich brandheiß aktuelle Domains habe, die ein Unternehmen dringend braucht und ich ziehe diese erstmal auf mich, kann ich dem also schon erheblichen Schaden zufügen. Zugang zu Postfächern muss ich, glaube ich, niemandem erklären. Wenn ich hingehe und nach der Provisionierung eines solchen Postfaches mir einfach eine E-Mail zusende mit den Zugangsdaten, anschließend meine Spuren verwische, kann ich die Post beliebig mitlesen. Bei FTP-Servern ist auch relativ kritisch, wenn ich diese Daten auch wiederum als Externer bekomme, dann kann ich logischerweise Webseiten von Unternehmen refacen, den Schaden kennen wir auch, was das in der Vergangenheit alles angerichtet hat. Dann relativ wichtige Sachen sind eigentlich Zugriff auf personenbezogene und Zugriff auf persönliche Daten. Ich habe das extra mal getrennt. Also was sind personenbezogene Daten? Wie ich eben schon gesagt habe, in den Systemen fallen natürlich abrechnungsrelevante Daten an. Und diese Daten können Verbrauchsdaten, Nutzungsdaten, Nutzergewohnheiten sein. Und die sind natürlich für verschiedene Unternehmen relativ interessant. Das heißt, ich kann mir diese Daten ziehen, relativ unauffällig, und kann die einfach weiterverkaufen. Dann natürlich den Zugriff auf persönliche Daten. Das fängt an bei Kreditkartennummern oder sonstigen Zahlungsmitteln, bis hin zu Name, Adresse und was halt sonst noch alles da so ist. Und auch das ist relativ gefährlich. Was ich noch machen kann, um dem Unternehmen jetzt selber zu schaden, ich kann eigentlich verhindern, dass der Service dem Kunden bereitgestellt wird. Sprich, ich kann so einen Auftrag im Unternehmen abbrechen, was natürlich auch wieder relativ großen Einschlag hat im Unternehmen, wenn ich mir vorstelle, ein mittelgroßer City-Carrier, die schalten heute, oder sagen wir mal eher ein kleiner City-Carrier, schaltet heute 150 bis 200 DSL-Kunden pro Tag frei. Wenn ich da auch wiederum nur 3 oder 4 Tage Verzögerung erreiche, dann habe ich mein Ziel erreicht als Konkurrent oder als böswilliger Eindringling. Das heißt, da ist im Callcenter der Teufel los und der Ruf des Unternehmens ist eigentlich dahin. Dann kann ich natürlich noch die Service-Parameter selber manipulieren. Das heißt, wenn der Kunde jetzt, was übrigens der unauffälligere Weg ist, wenn der Kunde jetzt sagt, ich kaufe bei dir zum Beispiel auch statische IP-Adressen oder ich kaufe bei dir andere Sachen, wo ich halt service-relevante Parameter mit runtergebe, gehe ich halt einfach hin und biege die um oder lösche die oder setze die auf Standardwerte. Das fängt bei einer IP-Adresse an, das kann bei einem Demo-Zugang sein, den ich aufrechterhalte, der eigentlich gelöscht werden soll. Also ein Kunde gibt den Auftrag, ein Content-Management-System mit zu installieren auf seinem Server. Dieses Content-Management-System hat per Default einen Gastzugang. Die Service Activation API würde diesen normalerweise löschen. Wenn aber dahinter ein unsicherer Server läuft und ich dieses kleine Skript, was eigentlich für die Installation zuständig ist, manipulieren kann, kann ich mir auch da wiederum eigentlich Tür und Tor öffnen. Okay, die Service Activation API selber, für wen ist die jetzt eigentlich ein lohnendes Ziel? Oder OSS-Systeme insgesamt? Im Prinzip für jeden, der dem Unternehmen schaden will. Das heißt also, ich kann als Konkurrent mich darauf ansetzen und kann sagen, geh mal hin und verursache einfach mal einen erheblichen Schaden da durch, wie gesagt, Bereitstellungsverzögerung oder aber durch ja, einfach Schädigung des Außengesichtes dieses Unternehmens, was natürlich in der heutigen Situation einigen zugute käme, einigen Carriern, die dann vielleicht wieder blühen würden. Okay. Ist das Ganze jetzt nun ein Pest oder ist das Ganze nun ein Segen, was die Leute von Sun bzw. von der Java-Community da ins Leben gerufen haben? Also ich für meinen Teil selber habe während der Arbeit mit den Systemen festgestellt, dass diese Standardschnittstellen eigentlich unerlässlich sind. Also ohne diese Schnittstellen kann heutzutage kein TK-Unternehmen mehr überleben. Wenn ich mir vorstelle, was an Consulting-Leistungen, was an Fremdintegrationsleistungen heutzutage bezahlt werden muss von einer deutschen, sagen wir mal, deutschen Telekom oder von einer NetCologne oder einer DOCOM, um Systeme ans Laufen zu bekommen, das sind also wirklich Summen, da macht man sich in der Regel kein Bild von. Und wenn man dann auf so Sachen wie Total Cost of Ownership nachher kommt, also das heißt, was kostet mich das System eigentlich über die Laufzeit? Das sind horrende Summen, die eigentlich im Endeffekt auch wieder auf den Nutzer durchschlagen. Das heißt, wenn ein Carrier einheitliche Schnittstellen verwendet, dadurch seine eigenen Kosten senken kann, kann er auch Dienstleistungen logischerweise ja, günstiger einfach bereitstellen. Ein Schwachpunkt dieser Service Activation API ist in meinen Augen eigentlich eine fehlende Marktdurchdringung im Moment. Also dieser Standard existiert nun seit 2 Jahren. Von daher ist es eigentlich schon fast eine Frechheit, das Standard zu nennen. Das ist im Prinzip ein Implementierungsvorschlag. Der Schwachpunkt kommt halt daher, dass wir momentan, wenn wir dieses System halt installieren beim Kunden, wie gesagt, immer wieder, um diese Dienste anzusprechen, Wrapper bauen müssen, die mit diesen Systemen reden. Und diese Wrapper sind immer anfällig. Ja, die meisten Leute, wenn man sich umguckt, die diese Systeme implementieren, verwenden keine Verschlüsselungsmethoden. Das heißt, man geht einfach davon aus, dass man sagt, ja, mein Betriebssystem oder mein OSS-System hier läuft in einem gesicherten Netz und meine Server draußen, die 2 oder 3, die ich da habe, sind so stark abgesichert, ich brauche das gar nicht. Das heißt, selbst bei den großen Carriern, wenn man da reinguckt, sind so simple Sachen wie SSH ja eigentlich noch stoßen auf Unverständnis, brauchen wir nicht. RSA-Authentifizierung, nö, machen wir nicht. HTTPS, um Gottes Willen, doch nicht im Intranet. Also unsere Ressourcen sind uns heilig. Und das ist für meinen Dafürhalten ein ungemeiner Schwachpunkt. Wenn man sich jetzt vorstellt, also dass jemand wie ich aus einem externen Beratungsunternehmen reinkommt in eine Carrier-Institution und an diese Systeme gesetzt wird und im Prinzip innerhalb von ja, einer halben Stunde das gesamte System durchdrungen hat und weiß, aha, wo sind denn meine Abrechnungsdaten, wo sind meine Kundendaten, wo sind meine Kreditkartennummern und wie mache ich mir jetzt auf dem Router einen Port auf, um das Ganze noch nach außen zu schleusen. Es ist im Prinzip unverantwortlich, was momentan mit den Benutzerdaten passiert bei den Carriern. Wie kann man das Ganze ja im Prinzip lösen? Also lösen kann man es im Prinzip, wenn man sagt, diese Daten werden ja transportiert in XML-Dokumenten und wir können auch diese XML-Dokumente verschlüsseln, wir können die Transportwege verschlüsseln. Und weiterhin können wir natürlich über diese Daten, die wir da generiert haben, Checksummen legen. Man macht sich vielleicht kein Bild jetzt über diese einzelnen Daten, die da transportiert werden. Wenn man jetzt als Beispiel sagt, ein Nutzer zum Beispiel nimmt einen Dienst, wie es früher halt der ja, Voice Detail Record war, haben wir ja heute IP Detail Records bei den ISPs und diese Records geben mir über Verbrauchsdaten Auskunft. Wenn ich diese Verbrauchsdaten manipulieren kann, kann ich also Kunden ja im Prinzip empfindlichen Schaden auf die Masse jetzt gesehen hin anrichten. Das bedeutet, wenn ein mittelgroßer Carrier, sagen wir mal in Hamburg gibt es einen, der hat so um die 25.000 bis 30.000 DSL-Anschlüsse letztes Jahr gelegt, wenn ich da nur jedem Kunden, der trafficmäßig abgerechnet wird, 2, 3, 4, 5 Megabyte pro Monat aufsummiere, die er ja selber eigentlich gar nicht messen und kontrollieren kann, dann weiß ich, was ich als Carrier im Endeffekt davon habe. Das heißt also auch hier wird mit Daten, die später für Berechnungen herangezogen werden, unverantwortlich umgegangen. Okay, Gibt es Fragen dazu? Keiner. Okay, dann bedanke ich mich.
Ist schon dran? Ja. Hätte dann doch noch mal Fragen, weil ich das noch nicht so ganz verstanden hatte. Am besten höchstwahrscheinlich an dieser Folie zu erklären, wo Sie die Komplettübersicht über das System hatten. Es geht bei mir jetzt darum, dass ich noch nicht verstanden hatte, wo jetzt die Sicherheitslücken entdeckt werden und speziell, wo jetzt hier eigentlich der Übergang Intranet, Extranet beziehungsweise dann Internet ist, weil ich persönlich da im Normalfall doch unterschiedliche Sicherheitsanforderungen stelle. Also wie ich Sie verstanden habe, sagen Sie auch, wir befinden uns hier im Intranet, aber wir müssen hier trotzdem alles verschlüsseln, wir müssen hier trotzdem alles nochmal sicherer machen, als es standardmäßig vorgegeben ist. Und da habe ich jetzt den Ansatz auch noch nicht.
Okay, also wir befinden uns im Intranet und im Extranet eigentlich. Also die POP3 oder DNS-Geschichten zum Beispiel, E-Mail oder Web-Services laufen ja logischerweise im freien Internet. Und diese Server müssen ja irgendwo freigeschaltet werden für den Kunden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem normalen Anbieter gehe und sage, ich möchte Webspace haben, nehmen wir mal 1 und 1, die sind ja von außen erreichbar, per FTP, per SSH, weiß ich gar nicht, ich denke, ja, okay, nickt jemand mit dem Kopf, per SSH erreichbar. Das heißt, ich muss ja irgendwo da meine Daten hinterlegen für den Kunden. Entweder ich konfiguriere das pro Server oder ich habe im Hintergrund einen Authentifizierungsserver laufen. Aber auch die wiederum reden ja miteinander. Und dieser Weg nach außen findet ja von dem eigentlichen OSS-System statt. Das heißt, das OSS-System sendet ja den Auftrag an den neu installierten Server, richte mir bitte den Kunden XY ein mit dem Passwort ABC und schalte folgende Dienstleistungen auf dem Server für den Kunden frei. Und mein Hauptansatzpunkt ist eigentlich, dass ich dann auf diesem externen Server, wo ja im Prinzip eine kleine Java-Applikation läuft, das ist nämlich diese Service Activation API, das ist im Prinzip eine Java-Applikation, die nimmt aus dem Order Management System, also aus dem komplexen OSS-System, den Auftrag entgegen in Form eines XML-Dokumentes, in der Regel unverschlüsselt, setzt diese Nutzdaten dann um über ein kleines Skript und konfiguriert zum Beispiel draußen dann einen Webserver-Zugang. Und da ist mein Ansatzpunkt. In dem Moment, wo ich diesen Zugang konfiguriere oder dieses Skript nicht sicher ist, was da läuft, und ich den Server von außen hacken kann, kann ich eigentlich diese benutzerbezogenen Daten beliebig manipulieren. Also wie gesagt, als Beispiel, sagen wir mal, ein Kunde sagt, ich möchte einen DNS-Server draußen auch noch haben, den brauche ich für meine Applikationen einfach, der ist unerlässlich. Und ich stelle dem Kunden diesen DNS-Server zur Verfügung, provisioniere diesen DNS-Server mit meinem OSS-System, der läuft. Ich habe aber jetzt ein schlechtes OSS-System, was zum Beispiel Patch-Levels auf dem DNS-Server einfach vergisst. Das bedeutet, ich habe eine Bind-Implementierung da laufen, die ja eigentlich total buggy und voller Sicherheitslücken ist, weil mein OSS-System nicht in der Lage ist, auch die entsprechenden Software-Updates draufzufahren. Dann komme ich von außen, ich sag mal als böswilliger Eindringling, verschaffe mir Zugang auf den Server und manipuliere den DNS-Server. Das heißt, ich kann auch da wiederum eigentlich dem Kunden sowie dem Unternehmen beiden schaden. Beantwortet das die Frage?
Ja, also den einen Teil, ja. Also es geht jetzt hauptsächlich um den Austausch zwischen dem System jetzt und den Servern draußen, wo jetzt eine größere Verschlüsselung erforderlich ist. Das sicherlich, aber so Kundendaten, die dann entdeckt werden können, das sind ja auch nur die Kundendaten, die auch sowieso zu Webservern nach außen eigentlich gehen. Oder ist das Sicherheitsrisiko jetzt doch größer?
Das ist eigentlich doch größer. Also wenn ich zum Beispiel Kunden habe, die ein Content-Management-System mit ein Online-Shop-System beinhaltet, wo Kreditkarteninformationen in der Datenbank abgelegt werden, dann ist das schon, also in meinen Augen, ein recht großes Sicherheitsrisiko.
Ja, Manipulationsrisiko jetzt von den Daten.
Klar. Okay. Also was ich eben auch gar nicht erwähnt habe, was sogar noch viel komplexer ist, wenn ich so ein System einmal unter Kontrolle habe, das bedeutet, wenn ich von außen in der Lage bin, eine solche Service Activation API anzusprechen, und wie ich eben gesagt habe, es kommt eine Order aus dem OSS-System runter in eine konkrete Service Activation API. Also diese Order ist wirklich für eine spezifische API gedacht. Die Rückmeldung für den Erfolg oder Misserfolg der Freischaltung oder der Einrichtung kommt ja wiederum als Broadcast. Auch dieses Broadcast, was wiederum an alle anderen Systeme geleitet wird, also an das Billing-System, an das Mediation-System, an den Authentifizierungsserver, der dahinter steht vielleicht. Und an alle anderen Legacy-Systeme, Credit Checking etc. pp., die ist genauso. Also das wird einfach nicht verifiziert heutzutage. Das heißt, ich kann da, wenn ich diesen Standard aufbaue, und das ist ja die Krux an dieser Service Activation API, Orders sind standardisiert. Also ich habe einen Create Order, ich habe einen Modify Order, ich habe einen Delete Order und ich habe einen Cancel Order. Das heißt, dieses Format, mit wie ich mit dem System reden muss, kann ich ja mir bei Sun downloaden. Das heißt, ich weiß, wie ich also auch dieses entsprechende Event zurückgeben muss, um dem System, dem kompletten OSS-System wiederum, falsche Informationen unterzujubeln. Das heißt, wenn ich da sage, okay, ich habe diese Order, die habe ich eigentlich durchprovisioniert, das ist auch gelaufen, aber ich gebe im Prinzip ein Abort zurück oder ein Cancel oder sonst irgendeine Fehlermeldung. Dann läuft aber eigentlich der Dienst schon, müsste eigentlich schon bezahlt werden, aber der Rest vom System weiß eigentlich gar nichts davon, weil die sagen, ja, sorry, also ich habe hier ein Cancel zurückbekommen, ich werde das jetzt nicht in mein Billing eintragen. Das heißt, auch der Rückweg in das konkrete System steht mir frei. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, also noch einen Schritt tiefer in das System reingehen, wenn ich in der Lage bin, Informationen in ein OSS-System einzuspeisen und dieses OSS-System liefert für Kunden Managed Security Services, was ja momentan der Hype am Markt eigentlich ist, wo also viele Carrier versuchen, sich, ich sag mal, wie so Münchhausen aus dem Sumpf mitzuziehen, dass die den Kunden sagen, wir bieten dir eine sichere DSL-Leitung an, du kriegst von uns einen ganz sicheren, tollen Router hingestellt, wir managen den von außen, wir überwachen diesen Router, du kriegst die neuen Patches aufgespielt, neue Firewall-Regeln etc. pp. Wenn ich in der Lage bin, als Eindringling Daten zurückzuschieben in das System, steht es mir natürlich auch frei, sage ich mal, Firewall-Standard-Konfigurationsdaten in das Inventory-Management zurückzuschieben und zu sagen, ja, dann lass mir doch mal den und den Port auf. Und ich als Hacker weiß dann ziemlich genau, ja, Moment mal, wenn ich den Port jetzt auf den Kunden-Firewalls überall offen habe, dann steht mir plötzlich das gesamte Kundennetz sogar offen. Also auch hier wiederum die Sicherheitslücke eigentlich von außen. Das heißt, wenn das System mit dem Internet agiert und nimmt auch ungeprüfte Informationen aus dem Internet entgegen, dann wird es eigentlich erst richtig interessant.
Gut, dann noch zu dem automatischen Aufspielen von Patches. Wie ist das angedacht?
Also da gibt es momentan, und da muss ich wirklich sagen, leider eigentlich überhaupt keine Policy von Sun oder von dieser JCP-Community, wo ich sage, das ist eigentlich unverantwortlich, was die da momentan machen. Also es wird für das Management von den Systemen keinerlei Regel oder keinerlei Implementierungsvorschlag gegeben. Das heißt, wenn ich das OSS-System habe und ich habe irgendwo einen Server, wie es ja heutzutage, was passiert bei einem Carrier? Ein Carrier sagt, ich hätte gern, oder der Kunde sagt zum Carrier, ich hätte gern einen dedizierten Server im Internet stehen und spiele mir bitte die Dienste 1 bis 5 auf. Dann geht der Carrier in der Regel hin, nimmt sich einen Rechner aus dem Regal, schiebt den ins Rack rein, klemmt den an, Kälte, Strom und Internetzugang werden zugelegt. Und dann kommt der Server hoch, über die MAC-Adresse meldet er sich an einem Jumpstart-Server an, muss man sich auch mal vorstellen. Und über diesen Jumpstart-Server werden im Prinzip die Daten dann oder das Betriebssystem auf den entsprechenden Rechner runtergespielt. Und wenn da ein schlecht gemanagtes Inventory oder Ressourcenmanagement hinter ist, das heißt, ich habe einen Systemadministrator, der das mit den Patches und Bugfixes relativ lax sieht, dann passiert natürlich Folgendes, mein OSS-System, was ja im Prinzip nichts vom Buggy-Code weiß, mein OSS-System weiß nicht, dass gerade wieder auf der Backtrack eine neue Alarmmeldung für einen Fehler in der Bind-Implementierung rumgegangen ist. Das provisioniert fröhlich weiter ein DNS oder ein Webserver oder was auch sonst. Wohingegen heutzutage ist es ja im Prinzip so, bei den, ich sag mal, mittelgroßen oder auch City-Carriern, also den etwas kleineren, dass da immer noch ein Systemadministrator zwischensteckt. Bei der Telekom jetzt nicht mehr oder bei 1&1 auch nicht mehr, aber ich sag mal, bei einer NetCologne, einer DOCOM, bei einer Maincom, HLCom, wie sie alle heißen, da steckt wirklich noch ein Systemadministrator, der geht hin, holt den Rechner raus, der nimmt sich noch seine CD mit seinem Favorite-Betriebssystem, spielt die auf und der weiß, der hat genau im Kopf, also eigentlich das, dieses Know-how, was im Kopf ist, bringt er dann auf den Server und sagt, ah, Moment, ich muss den Bind noch patchen, den Apache. Beim Apache muss ich das SSL-Modul noch installieren, ich muss noch das Index-Browsing ausschalten und so weiter und so fort. Bei einem schlechten OSS-System, was diese Management-Funktion für, wir nennen das Ganze Network Entities, nicht hat, habe ich natürlich im Prinzip innerhalb von, wenn ich mir mehrere tausend Dienste pro Tag vorstelle oder Server, die freigeschaltet werden, eigentlich eine ideale Spielwiese.
Okay, danke.
Was ist denn die Konsequenz aus diesem Vortrag? Gibt es für mich als Kunden irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, dieser Provider erfüllt eben entsprechende Sicherheitsvoraussetzungen und andere nicht? Habe ich da irgendeine Möglichkeit, als Kunde irgendwelche Richtlinien zu überprüfen oder wie kann ich mich da verhalten, um diese Gefahren zu umgehen?
Ja und nein. Also man hat als Kunde natürlich die Möglichkeit, wie es die Datenschutzrichtlinien ja auch vorsehen, Auskunft über die Art und Weise der Speicherung personenbezogener Daten zu verlangen. Das heißt, der Carrier muss dann sagen, Ihre Daten werden so und so lange in den und dem System gespeichert. Das entspricht aber nicht der Realität. Das ist also, kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das ist Bullshit. Also wir haben also wirklich Voice Detail Records noch anderthalb Jahre nach den geführten Gesprächen aus dem System gezogen und gesagt, also der Kunde hat von da und da ein Gespräch geführt. Das allerdings auch wiederum für Ermittlungsbehörden, die diese Daten haben wollten, wo dann einfach gesagt wurde, also mal, wieso speichert ihr Verbindungsdaten anderthalb Jahre? Was eigentlich ja nur laut Datenschutzverordnung nur 3 Monate erlaubt ist. Der Provider hat natürlich im Prinzip freie Hand mit dem, was er da macht. Das heißt, wenn man sich vorstellt, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, Abrechnungsdaten in Mediation-Systemen, also IP-bezogene Leistungen, das heißt, ich messe Datenströme von einem Kunden, wie die heutzutage wirklich noch ermittelt werden, das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Also es wird MRTG verwendet, sagt vielleicht jedem was, Multi-Router Traffic Graffer. Das heißt, das Ding liest also aus dem Router per SNMP irgendwelche Variablen raus, beachtet Counterumschläge nicht, sondern zeichnet irgendwelche tollen Grafiken und sagt dem Kunden, das hast du verbraucht. Also im Prinzip bar jeder stichhaltigen Beweisführung, was da erhoben wird. Das sieht genauso aus, ich sag mal, wenn man in die Unternehmen reingeht und guckt, wie Credit-Checkings gemacht werden oder wie einfach mit Kundendaten umgegangen wird oder mit personenbezogenen Daten. Das ist schon hart. Als Kunde hat man eigentlich keine Möglichkeit. Man hat sie einfach nicht. Also ich weiß auch nicht, wo man da ansetzen soll. Im Prinzip also ist meine persönliche Konsequenz, dass ich mich hinsetze, ich sag mal, jetzt wirklich bewusst für eine jüngere Bevölkerungsschicht, also ich gehöre ja eigentlich eher schon auch zu den Älteren, was das angeht, und sage, Leute, wenn ihr in diese Häuser kommt, weist einfach auf diese, als Systemintegratoren, als Sicherheitsberater in ein paar Jahren, weist auf diese eklatanten Sicherheitslücken hin. Weil das ist ja auch zum Schutz des Unternehmens, nicht nur des Kundens. Wie ich eben schon mal gesagt habe, wenn ich pro Tag 1000 Domainbestellungen falsch delegiere, dann habe ich ein echtes Problem. Also wenn ich 500 nur beim DENIC falsch habe und habe 500 bei 3 oder 4 verschiedenen Core-Mitgliedern falsch registriert, bin ich ja in der Beweislast, dass diese Domains eigentlich gar nicht dem, der da gerade momentan eingeschrieben ist, gehören, sondern in Wirklichkeit meinem Kunden, ich sage jetzt mal Carlos Hedder. Das heißt, das verzögert und das bindet Ressourcen, das kostet, also das geht wirklich in die Tausende, wenn man sich das, oder noch höhere Beträge, wenn man sich nachher vorstellt, da sitzen dann bei 1000 Domainanträgen, wenn die falsch laufen, sitzen ja locker 3 bis 4 Hostmaster eine Woche, um das Ganze wieder gerade zu ziehen. Aber als Kunde, eigentlich, ja, no chance. Keine weiteren Fragen? Okay, ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.